Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für TFAs, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. In der heutigen Folge geht es um die Dermatitis. Die Dermatitis ist ein Überbegriff für die Entzündung der Haut. Die betroffenen Hunde kratzen, beißen und schlecken sich meist ausgiebig. Es kommt zu Hautveränderungen wie Haarausfall, Quaddeln, Bläschen, Schuppen und diverse andere Hautveränderungen sind auch möglich. Der Begriff Dermatitis ist wie gesagt erstmal ein weit gefasster Begriff für ein entzündliches Geschehen in den obersten Hautschichten. So, was ist denn die Haut? Die Haut ist das größte Organ eines Lebewesens und beschützt den gesamten Organismus vor äußeren Einflüssen. Die Haut speichert Fett und dient als Wahrnehmungsorgan. Wir können über die Haut schwitzen und Talg absondern und außerdem sitzen auch die Haare in der Haut. Die Haut besteht aus mehreren Schichten. Da gibt es einmal die Oberhaut, die auch Epidermis genannt wird. Dann als nächstes kommt die Lederhaut, die sogenannte Dermis. Und dann noch die Unterhaut, die Subcutis. Zur Haut gehören auch die Hautanhangsorgane. Dazu zählen Haare, Hörner, Krallen, Hufe, Sohlen und Fußwurzelballen. Und zum Beispiel auch die Kastanien beim Pferd. Das sind sozusagen umgewandelte Sohlen- und Fußwurzelballen. Welche Ursachen kann eine Dermatitis haben? Nachdem der Begriff Dermatitis erstmal nicht sagt, woher die Erkrankung kommt, kann die Entzündung auch mehrere Ursachen haben. Wird die Haut durch äußere oder innere Reize angegriffen, kann sie sich entzünden. Diese Reize können chemisch sein, also zum Beispiel durch Verätzungen, thermisch bei Verbrennungen. Sie können parasitär sein durch Milben, Flöhe, Läuse, Zecken, Harlinge oder Herbstgrasmilben. Dann gibt es die bakterielle Dermatitis, die mykotische Dermatitis, also durch Hautpilze bedingte Entzündungen oder aber auch durch innere Reize wie hormonelle Disbalancen oder Allergien oder Unverträglichkeiten auf bestimmte Stoffe. All diese Reize können eine Dermatitis hervorrufen. Dementsprechend ist die Diagnostik einer Dermatitis oftmals nicht ganz so einfach. In der heutigen Folge gehen wir genauer auf die ernährungsspezifische Sicht einer Dermatitis ein und lassen uns von der Steffi, der Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen, genauer erklären, was wir mit der Ernährung alles dagegen tun können, beziehungsweise wie wir die Tiere unterstützen können. Falls ihr genauer hören möchtet, was die Steffi so den ganzen Tag über macht als Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen, hört gerne mal in den vorherigen Folgen mal rein. Da erzählt sie nämlich was zur Weiterbildung, zur Ernährungsberatung und was sie so in ihrer Praxis tagtäglich erlebt. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Hallo, liebe Steffi.
Hallo. Ja, also... Wie du ja schon gesagt hast, ist ja neben der Flohspeichelallergie oder eben durch andere Parasiten, da kann man ja ganz leicht was dagegen machen, Spot-on oder Tablette oder Halsbändchen, dann hat sich das ja meistens schon gegessen. Aber ja, wie du gesagt hast, die Ernährung ist was wir ja sehr, sehr häufig haben, gerade wenn ein Hund immer mal wieder mit Juckreiz kommt. Also wenn sich der Hund einmal juckt, dann hat er ja nicht gleich automatisch eine Unverträglichkeit oder eine Allergie. Es ist aber so, dass wir es ganz häufig haben, die Hunde, die wirklich immer wieder kommen mit wirklich auch offener Haut. Ja, man kennt es ja dann auch so dieses stinkende, eitrige Juckreiz oder auch Nesselsucht, Urtikaria. Dann muss man halt immer mal noch mal ein bisschen gucken, oh, ist es nicht das Essen? Und dann geht es immer daran, was mache ich denn dann? Also es ist immer sehr sinnvoll zu gucken, was gefüttert wird. Und man ist ja auch ganz lange davon ausgegangen, dass nur Proteine eine Allergie auslösen. Also man kennt es ja auch Hühnchen und Rind. Das ist ja immer das, was man sagt und auch leider so ist, was schon sehr viele Tiere, gerade Hund und Katze, drauf allergisch sind. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ist ja auch so bestätigt, dass Kräuter ein ganz schön starker Trigger sind für, klar, auch Durchfall und so, aber auch für Hautprobleme. Weil, wie du gesagt hast, das, was wir aufnehmen, auf das können wir auch über die Haut eben reagieren. Und ich mache es dann meistens so, dass ich schaue, hey, was ist denn im Futter alles drin, wenn da 20 Kräuter drin sind, von Brombeere bis Petersilie und was es da nicht noch alles gibt, dann schaue ich immer, dass ich den Leuten erkläre, dass das nicht so optimal ist. Und wenn da noch Hühnchen mit dabei ist, dann ist es meistens auch nicht so gut. Und was auch sehr starker Trigger ist, das ist das, was ich am meisten sag und viele es bestimmt auch gar nicht mehr hören können, ist, wenn ich 50 verschiedene Proteinquellen in einem Futter habe. Also ich schaue bei jedem Tier, ob allergisch oder nicht, dass ich Monoprotein fütter. Das heißt, jede Proteinquelle von einem Tier, also nur Hühnchen, nur Rind, nur Pferd, nur Fisch und dass ich nicht 50 verschiedene Proteinquellen habe. Auch bei gesunden Hunden versuche ich immer mehrere Proteinquellen zu vermeiden. Das ist immer was, was auch mal so eine Reaktion oder Allergie auslösen kann.
Wie kommt man da drauf, was für ein Protein jetzt besonders gut verträglich ist für einen Hund oder beziehungsweise welches Protein der Hund nicht verträgt?
Also man macht dann eine Ausschlussdiät. Ausschlussdiät ist, ich schaue mal, dass ich alles ausschließe, was allergisch sein könnte. Heißt, ich schaue nach einer Proteinquelle, die der Hund noch nie hatte. So, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, weil man hat ja lange Pferd so als die Ausschlussdiät gehabt. Fällt jetzt aber immer mehr weg, weil Pferd ich jetzt auch in ganz vielen Dosen mit verschiedenen anderen Proteinen so beim Futtermittelladen kaufen kann. Heißt, ich habe Pferd schon gefüttert, fällt mir als Ausschlussdiät weg, weil ich was füttern muss, womit der Körper noch nie in Kontakt gekommen ist. Weil ich reagiere ja auf etwas, was ich kenne. Also ich esse jetzt nicht das Hühnchen und ich raste komplett aus. Deshalb schaut man, wie gesagt, nach dieser Proteinquelle. Pferd ist, meistens geht's noch, Känguru, Büffel, Ziege, Hirsch funktioniert mittlerweile auch ganz gut, habe ich Erfahrungen gemacht. Und dann macht man nur dieses Futter. Wichtig ist immer, dass das nicht irgendein Futter von irgendeinem Hersteller ist, weil ich ja nicht weiß, ist das wirklich dann so zubereitet worden, dass ich nicht irgendwelche Kontaminationen in dem Futter habe oder dann doch versteckt irgendwo Hühnchenfett, wenn ich jetzt wirklich nur mal klassisch das Pferd mache. Ich gucke dann, dass ich eine hyperallergene Diät habe. Jetzt mit dem Pferd, da ist dann nur Pferdefleisch drin, vielleicht noch ein bisschen Pferdefett, eine Kohlenhydratquelle und das war's. Keine Kräuter, keine 50 Öle, kein gar nichts. Und das gebe ich über einen bestimmten Zeitraum. Ich mache meistens 16 bis 20 Wochen. Und dann schaut man, wie sieht's aus? Früher hat man dann wieder eingeschlichen, das heißt, ich habe angefangen, in dieses Futter 5 Tage lang Rind zu geben. Passiert nichts oder 10 Tage, nehme ich das nächste mir vor, bis ich gucke, was tritt, also kommen die Symptome zurück. Ich persönlich bin davon weggekommen, weil ich das total unsinnig finde. Ich habe ja dann Futter, was funktioniert. Ich lasse die Tiere dabei. Ich habe jetzt einen Hund bei uns in der Praxis, der hat seit 3 Jahren oder so Pferd und diesem Hund geht es tippitoppi. Und das möchte ich nicht gefährden, indem ich da dann wieder irgendwas anderes zugebe. Man kann das schon machen, ne, wenn die Leute unbedingt keine Ausschlussdiätsproteinchen mehr geben wollen. Aber im Endeffekt, ob ich jetzt Pferd fütter oder Rind, im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied für den Hund.
Never change a running system,
Genau.
oder?
Das sage ich den
Ja.
Leuten genauso immer, weil ich finde es dann irgendwie doof. Und wenn es dem Hund gut geht, dann funktioniert es. Und wenn halt irgendwann gar keine Proteinquellen mehr funktionieren, dann brauche ich halt ein hydrolysiertes Protein. Hydrolysiert heißt nur, dass Geflügelprotein meistens so zerkleinert wird, maschinell, dass der Körper es nicht mehr als Hühnchen erkennt. Der Nachteil davon ist, dass es nicht gut schmeckt. Also, das ist halt immer so eine Sache. Das ist aber so das Worst Case. Also, ich gebe nie einem Hund, der sich mal ein bisschen juckt oder der eine Allergie hat oder eine Unverträglichkeit, muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden. Da gebe ich nicht gleich Hydrolysat. Da probiert man erstmal eine seltene Quelle zu finden. Und wie ich auch schon, ich habe einen Post gemacht, wo ich sage, wichtig ist einfach die Anamnese. Also, dass ich wirklich, wirklich, wirklich gucke, was wurde gefüttert. Ich habe ein Google Docs Dokument, Das füllen die Leute aus und dass die wirklich in sich gehen und überlegen, was hat der Hund schon bekommen. Weil meistens scheitert eine Ausschlussdiät nicht am Futter, sondern es ist doch was, was der Hund schon mal versteckt über längere Zeit bekommen hat. Und deshalb, wenn die sagen, oh, beim Pferd bin ich mir unsicher, dann mache ich halt doch irgendwas, was Krasseres, ne, damit ich wirklich sagen kann, hey, dem Hund geht's jetzt oder der Katze geht's jetzt einfach mal in 4, 5 Wochen mal besser, dass die sich nicht mehr wirklich juckt, weil dieses Jucken ist ja auch psychisch total anstrengend für das Tier, aber auch für den Besitzer. Also das finde ich immer, die jucken sich ja bis nach Bagdad und zurück. Also das ist ja teilweise wirklich eine Katastrophe.
Ja, kenne ich auch. Unser Hund hat eine Hausstaubmilbenallergie.
Boah, das ist halt, ja. Gut, da kannst du halt,
Ja.
ja, das ist halt schon fies. Also das ist.
Ja,
Aber ich
und
finde halt.
bis wir da aufgekommen sind, hat ein bisschen, also ja, wir dachten halt zuerst, okay, Stress oder keine Ahnung,
Ja,
mit
klar.
Baby. Nö, war dann tatsächlich eine Hausstaubmilbenallergie.
Ja,
Aber wir haben es gut gemacht.
ich finde
Gott
halt
sei
der
Dank.
einzige, der Vorteil in Anführungszeichen von so einer, ich sag jetzt mal wirklich parasitären Allergie oder, ne, da kannst du wenigstens halt mit Spot und so Sachen arbeiten. Ich finde, beim Futter dauert es halt einfach immer länger, A, bis man Ergebnisse sieht und bis man auch drauf kommt. Also es sind ja oft Leute da, die waren bei 20 Tierärzten gefühlt und der Hund juckt sich und hat dann das 50. Hautantibiotika bekommen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil man muss ja auch das Äußere behandeln. Also man kann ja nicht sagen, ich bestelle jetzt das Futter um und dann warte ich mal 5 Wochen. Aber da wurde nie eine Futteranamnese gemacht und da denke ich mir so, ja gut, aber es ist ja irgendwie logisch, wenn ich als Mensch ständig irgendwelche Hautausschläge habe und schon 50 Mal ein Kortisoncremchen bekommen habe, da muss ich mir ja überlegen, ist es was vielleicht, was ich abends oder halt über den Tag esse. Und so ist es ja beim Tier dann halt auch. Aber es ist halt auch immer ein bisschen kompliziert zum Umsetzen mit der Ausschlussallergie. Ah ja, mit der Ausschlussdiät, das ist ja immer so ein bisschen, die Umsetzung immer so ein bisschen schwierig.
Ja, man muss da ja schon ziemlich strikt sein. Also
Ja,
eigentlich
ja.
gibt es da ja keine Ausnahmen.
Nee,
Du
leider
bist ja
nicht. Das ist,
nur, und was ich ja tatsächlich, also was bei uns zumindest bei unserem Hund echt schwierig ist, wir haben so viele Leute, die ihn halt so nett finden und ihm dann ständig irgendwelche Leckerlis in den
ja,
Mund stopfen.
ja, ja. Das ist so
Und
der Klassiker,
das ist
ja.
halt wirklich, wirklich schwierig, habe ich auch festgestellt, weil wir eben auch eine Zeit lang darauf geachtet haben, was er so frisst. Und das ist wirklich schwierig, den Leuten zu sagen, dass er das jetzt nicht kriegt. Und in dem Moment, wo man anfangen will zu sprechen, ist es schon im Mund drin.
Ja, und das finde
Das
ich aber auch ist so ein Problem. Also
ist wirklich ein Problem, ja.
das finde ich immer ganz arg schwierig. Ich höre auch ganz oft von den Leuten, ja, aber was ist der denn dann und was ist mit Leckerli? Ich sage jetzt was, was wirklich echt gemein ist und was auch viele Patientenbesitzer, die gucken mich dann immer an, dann gibt es halt keine Leckerlis. Also zum Beispiel, ich gebe meinem Hund ganz, ganz, ganz selten Leckerli. Noch nie viel gemacht, weil ich belohne ja auch kein Kind oder mich selber. Gut, ich esse abends auch gerne Schokolade, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, aber an sich ist ja Nahrung keine Belohnung. Klar, zum Trainieren mit einem Welpen, das ist eine andere Geschichte, aber ich sage jetzt mal, es gibt ja die Leute, die dann einfach aus Just for Fun immer Leckerli in den Hund reinstopfen, wenn sie zu Hause sind. Und das finde ich dann schwierig. Und man muss dann halt für das Tier 5 Wochen lang diesen Ernährungsplan durchziehen. Das ist schwierig, und das weiß ich auch, aber man muss es dann leider machen. Und ja, es ist anstrengend, gerade auch wenn man Kinder hat oder auch Leute, die dann gerne Leckerli füttern, aber man muss dann wirklich ganz streng zu den Leuten sagen, hören Sie zu, der hat eine Allergie, denen geht es immer schlechter, lassen Sie es bitte. Und ich habe eine Kundin, die hat Flyer in der Nachbarschaft verteilt, dass ihr Hund keine Leckerli mehr bekommen darf, weil er sonst sehr, sehr schwer krank wird und sterben kann. Das ist
Mega
Worst
gute
Case,
Idee.
aber fand ich cool.
Ja, voll gut. Das ist echt eine gute Idee.
Das habe ich mir auch gedacht, fand ich cool.
Ja, das
Und
ist tatsächlich eine super Idee, ja.
ich habe das dann irgendwann adaptiert. Da habe ich noch in der Klinik gearbeitet, habe noch gar nicht viel mit Ernährung gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, das ist eine voll coole Idee. Und ich hatte eine Frau da, der ihr Kater ist super dick. Also es ist eine normale Größe, EKH, europäisch Kurzhaar. Und die hat 9 Kilo. Also die ist adipös. Ja, also die
Ja,
rollt, ne?
durchaus.
Die rollt wirklich, ja, ganz süßer. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Weil sie gesagt hat, ja, meine Nachbarin und die andere Nachbarin, die stellen dann immer Sachen raus und der rollt. Und dann habe ich gesagt, so, dann machen sie einen Flyer und sagen, der stirbt. Der hat halt irgendeine ganz schlimme Krankheit und der stirbt. Und dann hat die das gemacht und die ganzen Nachbarn haben Gott sei Dank mitgezogen, weil sie so einen Flyer gemacht hat mit dem Bild von dem Kater drauf, wo er wirklich auch sehr unvorteilhaft aussieht und gesagt hat, ja, es geht so nicht weiter, der stirbt sonst. Und das hat wirklich gezogen. Also
Voll
ich
gut.
find's
Gute
auch
Idee.
cool. Ja, dachte ich mir auch, das ist schon Worst Case und es ist, glaube ich, auch schon echt. echt krass eigentlich, aber man tut dem Tier ja dann nichts Gutes in dem Moment. Also ob es jetzt Übergewicht ist oder auch mit dann, dass man wieder irgendwelche Leckerlien in den Hund reinstopft und eine Ausschlussdiät, man tut ja dem Tier in dem Moment nichts Gutes. Und da muss
Ja,
man dann
nee.
leider ja seine eigenen Bedürfnisse zurückstecken.
Ja, das ist es halt oft, dass die Leute selber das gern möchten und da sollte man dann tatsächlich seine Bedürfnisse zurückstecken, ja. Ja.
Ja, so unschön das
Also
dann
das ist
ist,
ja
ne?
wirklich auch schon das Allerlustigste überhaupt. Ich hatte da mal eine Situation, da ich mich mit einer Freundin getroffen und dann kam so eine ältere Dame her. Und unser Hund ist halt schon so ein netter und der muss dann alle immer gleich anschnuffeln und alle lässt sich dann immer streicheln und der hört dann auch immer gar nicht mehr auf und stupst dann immer so nach und so. Und dann zieht so eine ältere Dame, die sieht den Hund und zieht aus ihrer Tasche gefühlt uralte Leckerlis raus. Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt und zack, waren die schon im Mund.
Ach,
Und dann dachte
Scheiße.
ich mir echt so,
Oh
oh
Gott.
nee. Und dann muss man so einer Omi erklären, nein, geht nicht.
Oh Gott. Oh
Denke mir auch
nein.
so, oh Mann.
Ja, die verstehen es dann aber auch immer nicht, ne? Also
Ja,
die
genau.
wollen das irgendwie nicht verstehen. Also meine Omi hat den Hund von meinen Eltern, der ist mittlerweile auch schon 14, aber als der noch jung war, hat sie ihm immer Leberwurstbrot gerichtet, wenn wir zu ihr bei Besuch waren. Sie durfte ihm auch geben, wobei man auch echt sagen muss, dass der Hund von meinen Eltern, das ist ein englischer Cocker Spaniel, der frisst alles und der hat nichts. Dieser Hund ist jetzt 14,5, jetzt hat er so ein bisschen Demenz und so, aber dieser Hund hat dieses Leberwurstbrot gegessen und da ist nie was passiert. Wo ich mir jetzt aber im Nachhinein auch denke, Gott sei Dank hatte der Hund keine Probleme. Und da konntest auch nicht sagen, Oma, nein, das ist nicht gut, meine Oma. Die hat sich halt immer voll gefreut, wenn sie ihm das geben konnte. Und das ist ja schon, also ich finde das auch super süß und so, aber wenn du halt ein krankes Tier hast, dann ist diese Sensibilisierung dafür einfach schwierig. Und ja, wir hatten auch schon Kunden, die war ganz dieses älteres Ehepaar, die haben ihrem Hund Gummibärchen gegeben. Und der Hund kam immer wieder mit Durchfall. Ja.
Komisch.
Woran wird es liegen? Vielleicht einem Gummibärchen.
Oh je. Ja. Da sieht man mal wieder, es gibt halt einfach die kuriosesten Geschichten, gell?
Ja,
Wenn
es
es so
ist,
um
das ist, ich glaube,
die
da kann auch
Lebensgeschichten
jede
geht.
TFA drüber erzählen, was alles so für wilde Sachen gibt in der Praxis oder in der Klinik.
Das stimmt, ja. Ja, super.
Ja,
Dann
sehr cool.
vielen Dank für dieses Thema.
Ja, gerne.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir ein Feedback dalässt. Ebenfalls würde ich mich tierisch über dein Feedback auf Instagram unter dem Folgenprojekt freuen. Ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, deine Johanna.